Die müssen schon auch recht sein dürfen. Das muss auch schon mal gelegentlich prasseln. Interessant ist in Deutschland, finde ich, wenn jemand reich ist und hat ein Privatflugzeug, dann kann der eigentlich nicht moralisch integer sein.
Frei heraus, der R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 12. Folge unseres R21-Podcasts. Es ist die Geburtstagsfolge, denn vor genau einem Jahr hat dieser Podcast das Licht der Welt erblickt. Seitdem gibt's bei uns jeden Monat Gespräche mit Gästen, die Klartext reden, mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung, getreu unserem Motto nicht woke, aber hellwach. Und heute habe ich Mariam Lau bei mir zu Gast. Mariam Lau ist politische Korrespondentin bei der Zeit und sie hat ein Buch dieser Tage veröffentlicht über Friedrich Merz, in der es um die Person und die Politik des neuen Bundeskanzlers geht, aber auch um die Konfliktlinie zwischen Konservatismus und Autoritarismus und die Bedeutung von Konservativen für die Zukunft der liberalen Demokratie. Über all das möchte ich gleich mit ihr sprechen. Davor aber ein kurzer Rückblick auf unsere R21-Konferenz vom 6. Mai in Berlin mit dem Titel Diagnosen für Deutschland – Weckruf für eine bürgerliche Reformagenda.
Denn man kann sich die Frage stellen, wer steckt eigentlich tiefer in der Krise, die katholische Kirche oder das Modell Deutschland?
Wir haben jetzt einen kulturell-medialen Komplex, der uns so in den Kompass geschissen hat, dass wir nicht mehr wissen, was oben und unten ist.
Man kann wachsen. Aber man muss mehr arbeiten und mehr investieren.
Fortschritt ist mehr Energieeinsatz. Es gibt kein reiches Land in der Welt, welches keinen hohen Energieverbrauch hat.
Man darf die Unternehmen nicht überbelasten und wir sind gerade dabei.
Wir nähern uns der Staatsquote von 50%.
Die Voraussetzung einer liberalen Gesellschaft ist der freie Fluss von Informationen.
Wir haben massive Versuche, den Debattenraum einzuschränken.
Wir müssen die Demokratie verteidigen, die unser Grundgesetz meint. Und das ist, so sehr NGOs legitim sind, es ist aber keine NGO-Republik.
In den 1950er Jahren wurde von der Kanzel runter gepredigt, wählt bitte die CDU. Heute wird von der Kanzel gepredigt, wählt bitte die Grünen.
Die Herausforderung für die neue deutsche Regierung ist, vernünftig mit Washington umzugehen.
Die gesamte Konferenz mit Ulf Poschardt, mit Daniel Stelter, mit Linda Teuteberg und vielen weiteren finden Sie als Video auf dem YouTube-Kanal der Denkfabrik R21. Und jetzt ist mein heutiger Gast bei mir. Ganz herzlich willkommen, liebe Mariam Lau.
Ich grüße Sie.
Frau Lau, wir werden ja gleich ganz viel über den aktuellen Kanzler sprechen. Aber vorweg vielleicht mal, wer ist denn Ihr Lieblingskanzler so aus der bundesrepublikanischen Geschichte? Haben Sie einen?
Ja, ich glaube, die größte Bewunderung habe ich tatsächlich für Konrad Adenauer, dem das gelungen ist, gegen erhebliche Widerstände ja auch aus den eigenen Reihen Westbindung und soziale Marktwirtschaft zu verankern im Land, also auch in den Herzen der Leute. Da, das finde ich, ist nach wie vor eine unübertroffene Leistung.
Adenauer und auch Brandt haben natürlich so diese ganz besonders große historische Gravitas. Ich bin ja aufgewachsen mit Helmut Kohl. Ich finde, dass dem bis heute eigentlich die Anerkennung, die ihm für seine epochale Kanzlerschaft zusteht, verweigert wird. Und wen ich in der Rückschau wirklich einen ganz tollen Kanzler fand, ist Gerhard Schröder. In der Rückschau muss man sagen, sowohl gesellschaftspolitisch als auch außen- und sicherheitspolitisch und vor allem natürlich mit Blick auf die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen eine wirklich tolle Kanzlerschaft, der er leider als Altkanzler jetzt nicht mehr gerecht wird.
Eben, also es fällt sehr, sehr schwer und ist eigentlich unmöglich, an der Liebedienerei gegenüber Putin vorbeizusehen. Ja. Aber es stimmt natürlich, die Harzreformen bleiben ein ungeheures Verdienst.
Ja, und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben über Friedrich Merz. Es heißt Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Es ist schon erschienen, glaube ich, diese
heute.
Woche.
Ja.
Heute. Das Buch wird offiziell vorgestellt am 28. Mai von Andreas Rödder, dem Leiter unserer Denkfabrik. Wie kam es denn dazu?
Ja, ganz genau. Also Herr Rödder ist ein beliebter Gesprächspartner bei mir. Und also ich rede mit ihm immer wieder, wenn ich so was über die Stimmung in der CDU schreibe, im konservativen Teil. Und da haben wir einfach oft gesprochen. Und mit ihm zusammen wird auf der Bühne sitzen Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident. Melanie Ammann wird moderieren. Also ich freue mich drauf. Das sind eigentlich so die beiden Flügel der Partei. Und da bin ich sehr gespannt, wie die sich da begegnen.
Günther, das fand ich ganz spannend, wissen viele nicht. Ich wusste es auch nicht, war ja nicht immer der linke progressive Flügel der Union, sondern er war ja in seiner jungen Zeit auch eher ein kantiger, junger, wilder Konservativer. In ihrem Buch liest man, das ist so ein bisschen ein Muster, auch bei Henrik Wüst, man fängt als junger Rechter mit kessen Sprüchen gegen den überbordenden Staat, Multikulti oder das Gendern an und landet bei der Frauenquote. Das sei quasi der politische Weg von Günther und Wüst.
Ja, gut, das ist jetzt natürlich sehr zusammengeschnurrt und so. Aber ich fand es schon auffällig, dass gerade bei den beiden es eben so eine Zeit gab. Und also bei Daniel Günther war es tatsächlich so, noch bevor er, kurz bevor er Ministerpräsident wurde, hat er so eine Schweinefleischvorschrift für Kitas erlassen, die ihm heute, glaube ich, absolut selber fremd ist.
Das würde man heute eher Markus Söder zutrauen.
Genau, also selbst der würde, glaube ich, vor sowas zurückschrecken oder weiß ich nicht genau, aber ja.
Über Andreas Rödder lesen wir auch viel in Ihrem Buch. Unter anderem schreiben Sie, wer wissen will, wie sich eine der letzten europäischen Volksparteien der rechten Mitte im Sturm der weltweiten Radikalisierung des Konservativen in den USA und anderswo behauptet, sollte Andreas Rödder im Auge behalten. Die Union müsse mehr tun als lediglich Probleme lösen, schrieb Rödder 2025 in einem Essay über die konservative Neuerfindung. Sie brauche eine eigene Idee, die sich sowohl von grüner Ideologie als auch gegenüber neurechten Narrativen abhebe. Sie waren bei Herrn Rödder, erfahren wir in Ihrem Buch, auch einmal zum Essen eingeladen.
Ja.
Frau Lau, wie hat die Kürbissuppe geschmeckt?
Köstlich. Einfach köstlich.
Das wird ihn freuen. Ich richte es ihm aus.
Sehr gerne.
Seiner Frau.
Gern.
Jetzt wollen wir aber nicht über Herrn Rödder sprechen, sondern über Friedrich Merz. Im Klapptext Ihres Buches steht, Sie seien die Journalistin, die Merz am besten kennt. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über unseren neuen Bundeskanzler. Was ist das für ein Typ?
Also das Interessante ist, finde ich, dass über ihn so einige Klischees im Umlauf sind, die Sache halt oft nicht so ganz treffen. Also was sehr viele Leute nicht wissen, ist, dass der Merz seine politischen ersten Gehschritte im Europäischen Parlament unternommen hat. Also, und zwar exakt in der Zeit nach dem Mauerfall, also 4 Monate nach dem Mauerfall ist er da eingezogen und hat halt diese ganze Europa-Euphorie, Maastricht, nach dem Fall der Mauer, der Siegeszug des Liberalismus und so weiter. In der Zeit ausgerechnet ist Merz in Brüssel. Und also abgesehen davon, dass er da, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt hat, hat er halt auch viel Tennis gespielt und das Straßburger Essen genossen und so weiter. Also es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und viele Leute wissen das nicht, also sehen diesen Enthusiasmus nicht. Ne? Viele Leute, und das ist eine Sache, die interessant ist in Deutschland, finde ich, wenn jemand reich ist und hat ein Privatflugzeug, dann kann der eigentlich nicht moralisch integer sein. Das ist so eine gewisse spießige Vorstellung, die man auch in jedem Tatort-Krimi findet, in dem der Reiche der Böse ist und so weiter. Also es ist der reichste Kanzler, den wir je hatten. Es ist aber zugleich auch zum Beispiel seit Helmut Kohl der erste Kanzler wieder mit eigenen Kindern. Also Gerhard Schröder, ich will jetzt niemanden verletzen. Natürlich sind auch adoptierte Kinder eigene Kinder. Ich meine nur, es ist
leibliche
ein gewisser
Kinder.
Unterschied.
Ja,
und,
der erste mit leiblichen Kindern.
Genau. Und wie wichtig die Tatsache ist, dass er 3 Kinder hat und 7 Enkel inzwischen. Auch das wissen viele Leute nicht. Oder dass seine Frau leitende Amtsrichterin ist. Also mit anderen Worten, das klassische Machotum von jemandem, der den Haushalt von der Frau machen lässt und sich ansonsten nicht viel darum kümmert. Mir fällt immer die Geschichte ein von einem CDU-Landtagspräsidenten aus Baden-Württemberg, der seine Frau mal versehentlich an der Tankstelle hat stehen lassen. Also das würde man bei Merz jetzt nicht erleben.
Merz, vielleicht kommt daher dieses Zerrbild ja auch, war ja während der Ära Merkel lange so eine Sehnsuchtsfigur und vielleicht auch eine Projektionsfläche für alle Konservativen, die von der Merkel-CDU enttäuscht waren und vielleicht auch entfremdet waren. Konnte er das bisher und kann er das künftig einlösen, diese Erwartung, die in diesen Jahren, wo er politisch absent war, in den Köpfen gerade von Konservativen entstanden ist?
Also dazu muss man erstmal sagen, dass er damals sich gegen die Bezeichnung konservativ verwehrt hat. Wenn man das geschrieben hat, kriegte man einen Anruf aus seinem Büro. Also das wäre nun ganz sicher nicht. Denn er hat.
Das wäre aber heute wahrscheinlich anders,
heute
oder?
Ist das
wenn
total
Sie heute sagen, Herr Merz ist konservativ, würde er wahrscheinlich zustimmen.
Würde er zustimmen auch. Und würde es auch als schmückenden Titel empfinden. Weil wir inzwischen ja alle sehen, dass konservativ und autoritär eigentlich die Bruchlinie ist, auf die es jetzt gerade ankommt. Kann er die Erwartungen dieser Leute bedienen? Also er hat ihnen jetzt jedenfalls schon mal einige Enttäuschungen verpasst. Am wichtigsten ist die Sache mit der Schuldenbremse, dass er sich da praktisch am Tag nach der Wahl auf Kompromisse eingelassen hat, die vielen dieser Leute, glaube ich, total gegen den Strich gehen. Und was halt interessant ist dabei, ist, dass diese Leute, die Merz irgendwie mal seine Taliban genannt hat, dass die eben oft sich für Außenpolitik, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig interessieren und dass sie dieses Argument, die USA wenden sich von uns ab, wir müssen in einem Eiltempo selber verteidigungsfähig werden und deshalb lösen wir die Schuldenbremse. Dieses Argument leuchtet vielen von den März-Ultras einfach gar nicht ein.
Ist das tatsächlich so? Also in meinem Umfeld sind eigentlich alle sich einig, dass man für die Aufrüstung, für die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen auch neue Schulden aufnehmen muss, zusätzliche Schulden über das, was die Schuldenbremse zulässt, hinaus. Die Kritik richtet sich eher dann an diese 500 Milliarden Euro, die für die Infrastruktur bereitgestellt werden, wobei ja der Infrastrukturbegriff ein sehr weiter ist. Das war ja das Zugeständnis an die SPD.
Ja, wobei die Brücken, über die die Panzer fahren sollen, ja auch bitte halten mögen, möglichst. Ne? Also ich glaube, dass Merz jedenfalls da auch einen Zusammenhang sieht. Also die Investitionen in das Resilientwerden lohnen sich auf jeder Ebene.
Mhm. Jetzt ist Merz offensichtlich, Sie haben ja gesagt, er hat im EP angefangen, ein glühender Europäer, was vielleicht auch viele nicht immer so gesehen haben. Er scheint sich momentan sehr, sehr wohl zu fühlen in der Außenpolitik, wo, finde ich, auch die neue Regierung tatsächlich ein sehr gutes Bild macht. Wird Merz ein Außenkanzler? Wird er ein Europakanzler? Wird er jemand, der, wie auch Angela Merkel, sich aus der Innenpolitik eher rauszieht und auf der Weltbühne versucht zu glänzen?
Jedenfalls wird da ein Großteil seiner Energien reingehen. Das, glaube ich, ist schon so. Es geht einfach gar nicht anders. Also jetzt war in Litauen, demnächst steht ein Besuch in Kanada an und wir warten ja alle, wann er nach Washington fährt und so weiter. Also es geht nicht anders. Und der Posten des Leaders of the Free World ist halt vakant. Und das ist es, wo Merz hin will. Und ich finde auch, diesen Zug muss er haben. Ne? Was da gelegentlich dann passiert, dass er Versprechungen macht, die er nicht einlösen kann, oder dass in Polen das super gefährlich ist mit den Zurückweisungen an der Grenze. Es könnte schon sein, dass Merz verbündeter Tusk deshalb jetzt bei den Präsidentschaftswahlen eine empfindliche Niederlage erleidet, weil die Gegenkräfte die deutsche Grenzpolitik zur Kampagne nutzen. Ne? Und ob es das wert ist, denn wenn man dann 32 Leute tatsächlich zurückschickt, wenn das Ergebnis ist, weiß ich nicht, ob das diesen Preis wert ist. Aber trotzdem, finde ich, haben Sie recht, da hat er schon einen entscheidenden Punkt gemacht. Und er muss aber natürlich auch vor allen Dingen den Umbau der Sozialsysteme, also die müssen ja auch nachhaltig sein, wenn wir resilient sein wollen. Wir müssen uns damit abfinden, dass es mit der Friedensdividende vorbei ist. Wir konnten uns eine bestimmte Höhe der Renten leisten, weil die Amerikaner für unsere Sicherheit gesorgt haben und weil wir billige russische Energie bezogen haben. Das ist jetzt beides nicht mehr der Fall.
Und wir hatten China als Absatzmarkt.
Auch wir hatten China als Absatzmarkt, ganz genau. Und man muss eben jetzt sich umstellen und das wird auch bedeuten, und deswegen fand ich diesen Satz, wir alle sind der Staat, in seiner Regierungserklärung so bemerkenswert, das wird auch bedeuten, dass Leute mehr selber vorsorgen in Sachen Rente, in Sachen Pflege.
Wobei davon ja nichts angelegt ist im Koalitionsvertrag, gerade sozialpolitisch mit Blick aufs Rentensystem, Gesundheitssystem. Ist ja nichts, was wirklich in Richtung Reformen geht, in Richtung mehr Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, mehr Eigenverantwortung, vielleicht auch mal der Tatsache ins Auge schauen, dass wir wahrscheinlich alle länger arbeiten werden müssen angesichts der Alterung der Gesellschaft.
Ja, das stimmt. Das will man jetzt Kommissionen überantworten. Und da kann man natürlich, wenn man zynisch ist, sagen, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, der dann auch nichts bewirkt. Aber ich wäre da mal nicht so skeptisch. Einige der wichtigsten Reformen, wir haben vorhin schon über die Hartz-IV-Reformen gesprochen, sind von Kommissionen vorbereitet worden. Das ist schon gar nicht so schlecht. Dann kann die Öffentlichkeit sich an den Sound gewöhnen, an die Themen gewöhnen und so weiter. Ich würde da jetzt mal noch nicht die Flinte ins Korn werfen.
Also Sie würden das auch der SPD zutrauen, dass sie auf dem Gebiet tatsächlich reformbereit sich zeigt?
Sie hat es ja schon mal gemacht, ne? Und also es ist ja so, dass die SPD jedenfalls, was Industriearbeitsplätze angeht, auch Angst hat, ne? Also wir verlieren, wir nähern uns der, also in den Augen vieler Leute, faktisch stimmt es ja nicht, aber viele Leute haben den Eindruck, oh Gott, VW ist nicht mehr, was es war, Siemens ist nicht mehr, was es war und so. Und viele Leute befürchten eine Deindustrialisierung Deutschlands. Ich glaube, da sind wir nun noch lange nicht. Aber dass sich da was tun muss, das sehen die bei den Sozialdemokraten auch. Und bei denen steht ja die Abrechnung des Wahltags noch aus. Aber dass sie so viele Stimmen an die AfD verloren hat, das ist natürlich auch eine Lektion, die sich merken werden.
Dass sie wieder Politik für die Arbeiterschaft machen.
So, also die Reform des Bürgergelds, dieses Gefühl, du musst schon was, du schuldest der Gemeinschaft was. Ne? Wie gesagt, nochmal, der Staat sind wir. Das, also wenn sie schlau sind, würde ich sagen, wecken Sie diesen Gedanken wieder. Und dass Hubertus Heil, also der Politiker, der in führender Verantwortung war für das Bürgergeld, entgegen der Erwartung jetzt nichts mehr geworden ist, spricht ja schon dafür, dass man da so ein bisschen den Schalter umlegen will.
Ich glaube, neben der Tatsache, dass die SPD augenscheinlich mehr Politik für die Nicht-Arbeitende als für die arbeitende Bevölkerung gemacht hat, war ein Grund, warum sich viele ehemalige Wähler von ihr abgewendet haben, auch die Migrationspolitik. Die klassisch sozialdemokratische Klientel, das sind ja die, sag mal, früher als eher wohlhabende Schichten konfrontiert werden mit dem, was in der Migrationspolitik schiefläuft. Sie konkurrieren um den Wohnraum, sie nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, sie schicken ihre Kinder auf die Schulen, wo dann auch die Schulen der Zugewanderten sind. Das heißt, sie merken die Probleme sicherlich früher als die Bewohner der Villenviertel. Da hat ja Friedrich Merz im Wahlkampf sehr, sehr deutlich gemacht, dass er einen absoluten Paradigmenwechsel will. Er hat gesagt, er wird an Tag 1 den Schalter umlegen in der Migrationspolitik. Sein neuer Innenminister hat das auch getan. Ist das ein Punkt, wo wir uns darauf vorbereiten können, dass wirklich in dieser Periode jetzt, sagen wir mal, die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik der Ära Merkel revidiert wird?
Auf jeden Fall. Also das ist die Grundlage des neuen Friedens zwischen CDU und CSU, und Merz will da wirklich eine Veränderung, weil er auch mit jeder Phase seines Körpers daran glaubt, dass das ganz dringend notwendig ist. Und ich glaube, wenn man mal nach Dänemark schaut, das ist ja das Land, in dem es gelungen ist, eins der wenigen Länder, in dem es gelungen ist, die Rechtspopulisten klein zu kriegen. Und da war eben die Voraussetzung, dass man nicht nur die Migrationspolitik selbst, sondern eben auch die dazugehörige Sozialpolitik verändert. Also die Tatsache, dass wir auch Leuten, die wir abgelehnt haben und die eigentlich in einem anderen Staat Schutz bekommen müssten, hier also inzwischen nicht mehr mit Bürgergeld drohen, Leistungen unterstützen, aber eben doch mit Geldleistungen, die 40 Milliarden insgesamt kosten. Das ist halt hart der Revision, würde ich sagen. Jetzt ist die SPD aber inzwischen sehr anders zusammengesetzt als noch meinetwegen in den 70er Jahren. Also seit den 70er Jahren ist es eine Partei der Akademiker und der Beamten in vielen Fällen. Und da gibt's halt so eine Schwierigkeit, wie man jetzt zu so einem dänischen Setup kommt. Gleichzeitig will eben die SPD, und das finde ich, da hat sie auch einen Punkt, das politische Asylrecht, Recht auf individuelles Asyl erhalten. Und ja, da muss man sich irgendwie noch zusammenraufen. Aber ich glaube auf jeden Fall, da werden wir Veränderungen sehen.
Das Problem am individuellen Recht auf Asyl ist ja, dass es nur in einem verschwindend kleinen Bruchteil der Fälle tatsächlich eigentlich zur Anwendung kommt. Dass es aber dazu führt, dass jeder, der das Wort Asyl ausspricht, an der Grenze reingelassen wird und dann sag mal, in die Mühlen eines sehr langwierigen Asylverfahrens kommt, was selbst dann, wenn man nach einer Prüfung zu dem Schluss kommt, hier gibt's keinen Asylgrund, häufig mit einem faktischen Bleiberecht endet.
Total.
Weil verschiedenste Abschiebehindernisse da im Weg stehen. Ist das realistisch, dass wir tatsächlich dieses individuelle Recht auf Asyl so weiterführen und trotzdem die irreguläre Migration in den Griff kriegen?
Ja, würde ich schon sagen. Und zwar unter einer Voraussetzung, wenn man sich mal anschaut, was hat bisher geholfen? Was hat bisher die Zahlen wirklich massiv gesenkt? Dann war das Abkommen mit der Türkei. Also jeder, der ab einem bestimmten Stichtag hier illegal eintrifft, wird zurückgeschickt unter der Voraussetzung oder im gleichen Atemzug nehmen wir so und so viel Leute, die wir gecheckt haben, UNHCR gecheckt hat, hier auf. Und es ist ja so, wir brauchen ja Migration, kontrollierte Migration dringend für den Arbeitsmarkt. Und wenn man das anstrebt oder das realisieren könnte, solide Drittstaatenabkommen, dann könnte man, glaube ich, wirklich einen Unterschied machen. Und dann kann man auch darüber nachdenken, oder das wären ja dann die Kontingente, die man aufnimmt, statt dieses individuellen Rechts auf Asyl. Aber ich bin Iranerin. Wenn ich mir vorstelle, die Frauenrechtlerinnen, die von der Straße weggeschnappt werden und dann im Evin-Gefängnis verschwinden. Also ich will, dass das erhalten bleibt, dass diese Leute sich, wenn sie es irgendwie rausschaffen, hier in Sicherheit befinden können.
Das waren ja auch die Fälle, für die das Asylrecht eigentlich mal gemacht war.
Ganz genau.
Neben der Flüchtlingspolitik war das Thema, was in der Bundestagswahl auch entscheidend war, ja die Wirtschaftspolitik. Wir stecken in einer ganz schweren Wirtschaftskrise. Das erste Mal seit Bestehen der Bundesrepublik, dass wir 3 Jahre hintereinander kein Wirtschaftswachstum haben. Ganz schwere Rezession. Friedrich Merz ist ja von seinem Profil her, seinem politischen Profil her eigentlich Wirtschaftspolitiker lange Zeit gewesen. Er hatte ja auch nochmal zwischen seinen 2 politischen Karrieren eine lange Phase, wo er in der Wirtschaft tätig war. Was ist denn auf diesem Feld zu erwarten, wo wir ganz, ganz dringend Impulse brauchen, um aus dieser Rezession rauszukommen?
Ja, also bei der Union herrscht immer noch der Glaube, a rising tide lifts all boats. Also die Flut hebt alle Boote. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht's allen gut. Und dieses Gutgehen erreicht man vor allem durch eins, nämlich Steuersenkungen. Und da glaube ich, das ist in der Haushaltslage, in der wir sind, zu einseitig gedacht. Also diese, ich weiß nicht, ob Ihnen Wolfgang Münchau was sagt. Der hat ein grandioses Buch geschrieben über das deutsche Wirtschaftsmodell, was das Problem daran ist. Und der nennt das Neomerkantilismus, dass wir nämlich in einer seltsamen Allianz zwischen Politik und Wirtschaft immer auf die großen Industrieunternehmen gesetzt haben und deren Export Möglichkeiten. Und bis heute hört man die Union immer sagen, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Wir sind ein Exportland und so weiter. Und jetzt haben wir diesen Trumpschen Protektionismus, der dazu führt, dass überall auf der Welt, das ist ja so ein Kaskadeneffekt, Protektionismus Einzug hält. Merz ist ein überzeugter Freihandelsabkommensfan, aber es wird immer schwieriger, die zu Wege zu bringen. Und deswegen glaube ich, die Union muss sich von ihrer Konzentration auf dieses Exportmodell ein bisschen verabschieden und muss das jedenfalls ergänzen durch die Frage, wie schaffen wir hier in Deutschland Innovation? Und da sind Startups eben nicht nur nice to have, sondern die Frage, wie kriegen wir in KI den Anschluss und wie sorgen wir, das ist ja ein enorm energiefressendes Unterfangen, künstliche Intelligenz, wie sorgen wir für die Energie, die da gebraucht wird? Ich sehe nicht, wie das ohne Kernkraft gehen soll. Aber das spannend, wiederum ist
spannend,
auch
spannend, dass Sie das gerade sagen. Wir hatten zu dem Thema bei unserer letzten R21-Konferenz ein eigenes Panel, genau zu diesem Punkt, wo wir gesagt haben, was brauchen wir eigentlich, um bei KI und bei diesen ganzen neuen digitalen Geschäftsmodellen anschlussfähig zu werden. Wir brauchen Energie, die im großen Maße günstig und zuverlässig zur Verfügung steht. Glauben Sie denn, dass das Thema Kernkraft nochmal aufgemacht wird? Im Koalitionsvertrag steht ja nichts davon.
Also was Merz jedenfalls begeistert verfolgt, ist Kernfusionsreaktoren. Aber da gibt's große Skepsis, wann die in einem Umfang zur Verfügung stehen, der da relevant sein könnte. Also Skeptiker reden von 20 Jahren oder so. Diese Zeit haben wir jetzt eigentlich nicht. Dann gibt's immer unterschiedliche Angaben darüber, wie es mit den stillgelegten Kraftwerken ist, ob man die wieder in Betrieb nehmen kann. Da sagen auch die Betreiber mal ja, mal nein. Ich kenne mich damit, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich glaube nur, wenn wir bei KI führend sein wollen, dann geht da kein Weg dran vorbei. Das ist ein derartiger Energiebedarf, das kriegt man so, glaube ich, nicht hin. Und auch nicht mit Gaskraftwerken, die jetzt schnell ans Netz gehen.
Mhm. Es gab zu dem Thema diese Woche eine Konferenz, die sogenannte Anschaltkonferenz. Unsere stellvertretende Leiterin Christina Schröder hat dort auch gesprochen.
Ach, das habe ich gesehen, ja.
Ja, genau. Also es scheint ja zumindest wieder so ein bisschen Bewegung drin zu sein, in der Frage, die ja vor einigen Jahren schon eigentlich als abgeschlossen galt, können wir in Deutschland tatsächlich auf die Kernkraft verzichten?
Mhm. Ja, also das ist eben eine von diesen Fragen. Ne? Ich komme nochmal mit dem Spruch, der Staat sind wir alle. Das gefällt Ihnen als Liberaler wahrscheinlich nicht so. Aber was da ja drin steckt, ist dieses, jeder muss sich bewegen. Ihr könnt jetzt nicht... Leider hat sich ja dieser Spruch, der Staat muss liefern und die Regierung muss jetzt liefern, sonst letzte Patrone der Demokratie und so weiter. Dieser ganze Bullshit, der jetzt da verbreitet wird. Natürlich gibt es diese Dringlichkeit, aber wenn die Leute das Gefühl haben, der Staat muss mir jetzt nur was liefern und zwar meine Pendlerpauschale, meine Mütterrente und meine Gastroermäßigung und so weiter, dann werden wir nicht weiterkommen.
Mhm. Ja, das gefällt mir als Liberalem sehr, dass man nicht sich komplett auf den Staat verlässt, sondern an den Einzelnen auch appelliert.
Ja, aber was Ihnen nicht gefällt, glaube ich, weiß ich nicht, wir kennen uns ja nicht so gut, aber der Staat hat da natürlich bei Industriepolitik und so jetzt wirklich eine ganz zentrale Funktion. Das ist nicht irgendwie ein lästiges Beiwerk, sondern wirklich was, ein Instrument der Bürger, dieser Staat. Und das finde ich, den sollte man nicht mit spitzen Fingern, sondern mit Selbstbewusstsein anfangen. Natürlich soll er anfassen. Natürlich soll er muskulös sein und schlank. Aber er muss schon muskulös sein. Er muss schon was können.
Industriepolitik bedeutet ja eine recht aktive Rolle des Staates in der Wirtschaft. Friedrich Merz ist doch eher überzeugter Marktwirtschaftler, Ordnungspolitiker, jemand, der eher sagt, der Staat setzt Rahmenbedingungen, wenig Bürokratie, wenig Regulierung, nur die notwendigen Leitplanken steuern runter und dann überlässt er das den Kräften des Marktes, oder?
Ja, natürlich. Das ist so. Es ist aber die Frage, also wenn wir Industriepolitik sagen und meinen damit zum Beispiel Strompreishilfen, CO2-Regulierung oder so weiter. CO2-Regulierung ist natürlich ein massiver Eingriff, Bepreisung meine ich jetzt. Mhm. Ein massiver Eingriff und der wird auch was verändern. Ich find's richtig, dass man's macht, nur dann gehen die Preise halt echt hoch, ne? Und wir stellen ja jetzt fest, mehr Leute bauen sich Wärmepumpen ein, weil der Gedanke, dass das mit dem Ölheizen richtig, richtig teuer wird in den nächsten Jahren, sich doch langsam rumspricht.
Ja. Zu dem Thema kann ich übrigens auf unseren Podcast verweisen, den wir auch über R21 betreiben. Der Preis ist heiß, ein klimapolitischer Podcast von unserem Experten Nils Hesse, bei dem es häufig genau um das Thema geht, nämlich eine marktwirtschaftliche Klimapolitik, die auf den Emissionshandel setzt, anstatt auf Mikromanagement.
Ja, aber dann wird das Tanken halt echt teurer, ne? Und bei der Union ist es ja immer so, die vermitteln immer gleichzeitig zwei Botschaften. Die eine ist, wir müssen den Schalter umlegen und es muss alles anders werden. Und die andere ist, Leute, macht euch keinen Kopf. Es kann alles so bleiben und ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Die Wurst, die Heizung, das Auto, machen wir alles wie gehabt. So, und das beides ist halt irgendwie schwer, finde ich, auf einen Nenner zu bringen.
Frau Lau, Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs einen Satz gesagt, den habe ich mir notiert, weil der, glaube ich, ganz entscheidend ist. Sie sprachen von der Bruchlinie konservativ-autoritär. Auf diese Bruchlinie käme es in Zukunft an. Wie haben Sie das gemeint?
Ich finde, man sieht doch überall auf der Welt den Anstieg von Kräften, die das ganze System zerschlagen wollen. Also irgendjemand hat neulich von Brokenism gesprochen. Also die Trennlinie verläuft nicht mehr zwischen linken und rechten Parteien, sondern zwischen Parteien, die alles zerschlagen wollen und denen, die sagen wollen, das System müssen wir schützen. Also zum Beispiel das System internationaler Zusammenarbeit, die Institutionen, die Gerichte, die Unabhängigkeit der Justiz, der Journalisten und so weiter und so fort. Und die Rolle von Konservativen ist eben jetzt, da finde ich, hat Andreas Reckwitz einen Punkt, der Schutz dieser Institutionen und gleichzeitig, und das ist eben die Aufgabe, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, gleichzeitig müssen Konservative wie Friedrich Merz eben auch die Innovation und ein Mindestmaß an Disruption organisieren. Wir brauchen ja Disruption in einer gewissen Weise. Also wenn man sagt, wir brauchen Bürokratieabbau, dann wird das in Teilen auch Disruption sein. Aber der Unterschied ist eben die Feindseligkeit. Ne? Die Renaissance von Carl Schmitt, einem Juristen, der im Dritten Reich groß war, das Feinddenken, das Denken in Feinden und die Bekämpfung der Demokratie und so weiter, das ist halt die Trennlinie. Und deswegen sage ich, Friedrich Merz heißt der Untertitel, auf der Suche nach der verlorenen Mitte, weil Merz, finde ich, also eine große Schwäche bei dem ist, dass er zwar auf diese Mitte pocht, aber die soll da sein, wenn er mit dem Finger schnipst. Und diese Mitte muss man aber machen, die muss man erarbeiten und die muss man vorbereiten. Also wenn man in eine Abstimmung geht und hat halt nicht vorher für diese Mitte gesorgt, dann ist sie eben nicht da oder nur mit letzter Not, mit Ach und Krach. Und dieses Ach und Krach, das ist halt eigentlich nicht konservativ. Ein Konservativer würde daran gehen und würde Dinge, gerade die revolutionären Dinge, besser vorbereiten.
Sie zitieren in Ihrem Buch Merz ja mal mit dem Satz, man müsse die Dinge annehmen und letztlich auch so verändern, dass man nicht gleich den Tisch mit allen Gläsern umwirft. Das ist doch eigentlich das, was Sie jetzt beschreiben, oder?
Also ganz genau, eine, das ist exakt
behutsames
das.
Behutsames Reformieren, ohne einerseits disruptiv, aber eben ohne die Dinge komplett zu zerschlagen.
Ohne Angst zu verbreiten.
Genau. Ohne Angst zu verbreiten.
Ja.
Sie schreiben im Buch auch, liberale Demokratien könnten nicht ohne eine starke rechte Mitte überleben. Das ist, glaube ich, eine These von dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Das ist ja schon eine sehr, sehr, sehr weitgehende Aussage. Das heißt, ohne Mitte-Rechts-Volksparteien keine Demokratie in Zukunft mehr?
Sehe ich so, ja. Also überall da, wo die ausfallen, komplett, gibt's eigentlich keinen Halten mehr. Ne? Und der Frieden, den konservative Parteien mit der Demokratie gemacht haben, vor 150 Jahren oder so, der ist ja immer mal wieder prekär gewesen. Also ich will gar nicht bestreiten, dass konservative Parteien auch immer mal einen Ausflug ins Ressentiment machen. Aber wenn man mal die Nachkriegszeit sieht, da waren es eben konservative Politiker, die auch schon Erfahrungen in der Weimarer Zeit hatten, die Kernbestandteile der freien sozialen Marktwirtschaft aufgebaut haben. So, und das war dieser große Friedenspakt. Also es geht euch besser, auch materiell. Und das versöhnt eben mit der Demokratie. Und dann ist es irgendwann zu einem eigenen Anliegen geworden und so. Und natürlich verstehe ich, dass eine Volkspartei wie die CDU, die kann jetzt nicht zum Weltkulturerbe werden. Die müssen schon immer mal wieder auch, die müssen schon auch recht sein dürfen. Es muss auch schon mal gelegentlich prasseln oder so. Aber der Affekt, und das hat mir auch an der Regierungserklärung von Merz gefallen, ist halt der der Zuversicht und nicht wie bei Trump American Carnage und wenn ich nicht da bin, geht das Land unter und so weiter. Und auch im Grunde eine fehlende Liebe zum Land. Also wenn die AfD-Politiker über Deutschland reden, ist es ja meistens in Tönen von Abscheu und Entsetzen. So. Und so redet die CDU zwar auch über deutsche Bahnhöfe.
Aber ja auch nicht ganz zu Unrecht.
Aber das nicht ganz zu Unrecht. Genau. Und da muss sich auch wirklich was ändern. Also, weil öffentliche Sicherheit eben auch ein demokratisches Gut ist. Sicherheit und auch Aufgeräumtheit so ein bisschen. Aber die generelle Linie muss eben oder ist bei der CDU diese Zuversicht. Und das ist halt ein riesen relevanter Unterschied.
Also ein optimistischer, staatstragender Konservatismus.
Ja, also man hat ja gesehen in den Abstimmungen in der sogenannten Höllenwoche, also als Merz seine Migrationswende im Bundestag mit der AfD zusammen abgestimmt hat. Da waren ja die Umfragen so, dass die Leute zum Beispiel die Zurückweisung an der Grenze richtig finden, aber eben nicht das Zusammengehen mit der AfD. Das heißt, wir haben in Deutschland diese Mitte, die anspielbar ist. Und darauf verlässt sich die Union. Man muss sie aber eben immer wieder auch neu bauen und aktiv formulieren.
Mhm. Nur hat natürlich die SPD, obwohl ihre eigene Wählerschaft mehrheitlich in der Sache da für die Zurückweisungen ist, sich aber einem Pakt der Mitte ja komplett verweigert.
Ja, das tun sie ja inzwischen nicht mehr. Also sie sagen, es muss europarechtlich konform sein und es muss mit unseren Nachbarn abgestimmt werden. Und heute gab es eine großartige Reportage in der FAZ, dass eben in Polen und an der Grenze zu Luxemburg Pendler, also das eine ist Luxemburg mit den Pendlern, die darunter leiden, was man da jetzt macht. Und in Polen steht eben eine Präsidentschaftswahl an, wie gesagt, die jetzt verloren gehen könnte. Und dass die SPD da einen Punkt draus macht, finde ich jetzt nicht so ganz falsch. Also die Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn ist absolut wichtig. Und mein Gefühl ist auch, dass Merz am Tag 1 seiner Wahl am liebsten von der Radikalität abgerückt wäre und ja nur mit knapper Not und einem Anruf in letzter Minute Alexander Dobrindt, den neuen Innenminister von der CSU, davon abhalten konnte, selber an die polnische Grenze zu fahren und da zu demonstrieren, was eine Hake ist, während Merz selber in Warschau stand und mit Tusk eine Pressekonferenz gegeben hat. Also da ist schon noch, da knirscht es schon noch ein bisschen, ne?
Diese Abstimmung im Bundestag, noch vor der Bundestagswahl, als es um das Zustrombegrenzungsgesetz ging, als Merz ja die Zustimmung der AfD in Kauf genommen hat, auch aufgrund der Tatsache, weil eben die Parteien links der Mitte nicht mitstimmen wollten, die wird ja von einigen in der Union auch als emanzipativer Akt gesehen. Also dass die Union sich freigemacht hat von diesem Dogma, du darfst auf keinen Fall irgendwas tun, bei dem die AfD zustimmt. Man hat sich damit Beinfreiheit verschafft, man hat vielleicht auch einen Schritt dorthin gemacht, dass aus gesellschaftlichen Mehrheiten, auch parlamentarische Mehrheiten irgendwann wieder wehren können zu bestimmten politischen Fragen. Auf der anderen Seite wurde ihm das als dieser Bruch der Brandmauer als Tabubruch vorgeworfen. Wie bewerten Sie das? Hat Merz sich damit einen Gefallen getan?
Ich glaube nicht. Also er war ja lange bei 34 oder jedenfalls 33% gehandelt worden. Und ich kann aus meinem persönlichen Bekanntenkreis bestätigen, dass es da sehr viele Leute gab im Oktober, November, Dezember noch, als er eben sehr stark gesagt hat, mit diesen Leuten nicht und kein zweites 33 und so. Da habe ich Leute gehört in meinem Bekanntenkreis, wie gesagt, die niemals auf die Idee gekommen wären, sich irgendwie mit Merz anzufreunden, die dann sagten, kneif mich, aber ich glaube, ich wähle diesen Merz, weil denen die Kombination aus Unterstützung der Ukraine und halt Anti-AfD und so weiter und ich glaube auch Migrationspolitik durchaus gefiel. Also diese Haltung nach Aschaffenburg, hier muss sich, also nach dem Mord in Aschaffenburg eines kleinen Kindes durch einen afghanischen Asylbewerber, hier muss sich richtig was ändern. Das ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Nur, dass man dann reintaumelt, und das meinte ich vorhin mit diesem schlecht Vorbereiteten, in einer Abstimmung mit der AfD, die er ja gar nicht wollte. Das kann, also das als Befreiungsschlag zu werten, wie das, glaube ich, Andreas Rödder auch tut, da wäre ich weit von entfernt. Das war dermaßen unfreiwillig. Und er hat ja dann im Bundestag gestanden und gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt hier so passiert ist. Und dann hat sich natürlich die schneidende Stimme von hier Bernd Baumann, dem Geschäftsführer der AfD, parlamentarischen Geschäftsführer, gemeldet, der dann gesagt hat, da stehen Sie jetzt, Merz, mit schlotternden Knien. Und ich war da in dem Moment im Bundestag, ich habe die Gesichter der Unionsfraktion mir angesehen. Jeder hat gefühlt, dass die Beschreibung gestimmt hat. Ja. Und das ist doch kein Befreiungsschlag, wenn ich da stehe mit schlotternden Knien und denke, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht?
Aber ist es nicht ein Problem, dass durch diese Brandmauer, obwohl wir gesellschaftlich Mehrheiten Mitte rechts haben, wir immer Regierungen haben, die dann am Ende doch mehr oder weniger linke Politik machen, eben aufgrund dieser Brandmauer? Ist das nicht auch ein Problem für unser demokratisches System?
Ich glaube, dass man das gut erklären kann, dass man sagen kann, wir wollen eine härtere Migrationspolitik. Wir können uns aber nicht auf Leute einlassen, die Geld aus China beziehen oder die zum Feiertag des Endes des Zweiten Weltkriegs in die russische Botschaft feiern gehen. Tut mir leid. Also das finde ich, das kann man, ich bin sicher, wenn man das gut erklärt, kann man das den Leuten ohne weiteres vertreten. Wir werden uns nicht mit Leuten verbünden, die Gewalt auf der Straße befürworten. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle AfD-Politiker das tun, aber es gibt AfD-Politiker, die es tun. Und für mich, ich bin da wahnsinnig empfindlich. Also die Vorstellung, dass Milieus in der AfD reinragen in Milieus von jungen Neonazi-Gruppen, die Leute bedrohen, die in Leipzig einen Stand oder in Dresden einen Stand mit grünen Plakaten haben, da... ich sehe nicht, wie die CDU da ihren Frieden mitmachen soll. Wie soll das gehen? Und ich meine, die CDU steht im Fadenkreuz dieser Leute. Die wollen die CDU zerstören. Das ist eine der Hauptaufgaben.
Erklärtermaßen, absolut.
So, und sich mit denen zusammenzutun, was soll das, also wofür soll man dann noch stehen? Das ist eine Selbstverzwergungsoperation.
Sie haben vorher gesagt, eine konservative Volkspartei muss auch rechts sein dürfen. Ich glaube, die AfD ist ja auch deswegen so stark geworden, weil die CDU in der Merkel-Zeit eben nicht mehr als rechts wahrgenommen wurde, nicht mehr integriert hat auch in die rechte Mitte hinein die Wählerschaft, sondern da so ein Vakuum hat entstehen lassen. Wie rechts ist denn Friedrich Merz? Wie rechts ist die CDU unter Friedrich Merz?
Naja, also nehmen wir zum Beispiel mal die Absage ans Gendern. Das ist sowas, da hat er einen instinktiven Abscheu dagegen. Und das, finde ich, muss er auch haben können. Und das muss die CDU auch vertreten können. Ich finde auch, dass man sagen kann, wir wollen nicht, dass in amtlichen Dokumenten gegendert wird. Ja, also das ist zum Beispiel so eine zentrale Frage, in der die CDU, finde ich, Nein sagen kann, ohne reaktionär zu sein. Das muss man ihr auch erlauben. Wie gesagt, sonst wird man zum Weltkulturerbe, das alle bestaunen und so. Und das ärgert mich immer wahnsinnig, dass dieselben Leute, die sagen, es ist die Hauptaufgabe der CDU, die AfD wieder klein zu kriegen, dann bei jedem Schritt, der irgendwie eben Mitte-Rechts explizit ist, anfangen zu schreien. Das geht nicht. Also
inwieweit ist denn die CDU mittlerweile eine Merz-CDU? Inwieweit hat sich denn die Partei auch gewandelt unter dem Vorsitz von Friedrich Merz?
Naja, also wenn ich mir mal zum Beispiel den Koalitionsausschuss angucke, 11 Personen, davon 10 Männer, das liegt jetzt nicht nur an der Union, aber da ist schon, also alles, was in Richtung Diversitätspolitik geht und so, hat inzwischen einen etwas schwierigeren Stand. Wobei da kann man auch dann jetzt widersprechen. Also das Kabinett ist paritätischer als es die meisten Kabinette unter Angela Merkel und so, das ist schon richtig. Aber ich glaube schon, dass in der CDU die Rede von Diversität und so, die hat inzwischen, und das ist auch ein bisschen der amerikanische Einfluss, einen schlechteren Leumund als früher. Das gilt nicht mehr einfach so als selbstverständlich, dass man das machen sollte. Und erst recht ist es keine Priorität von Merz. Da würde ich schon sagen, das ist die Merz-CDU und auch halt die Haltung zur Sozialpolitik, zum Bürgergeld. Ich weiß nicht, ob Merkel das so explizit gemacht hätte. In anderen Fällen würde ich sagen, also zum Beispiel bei dem Mindestlohn, da findet man irgendwie so eine salvatorische Formel, dass man sagt, ja, 15 Euro, da steuern wir irgendwie drauf hin. Es soll aber nicht die Politik bestimmen. So, das ist nicht ganz der straighte ordoliberale Glaube, aber in die Richtung geht es. Das finde ich, das kann man auch vertreten als CDU.
Zum Abschluss, Frau Lau, was wäre Ihre Prognose? Begründet Friedrich Merz jetzt eine Ära? Wird es eine lange Kanzlerschaft, die auch Spuren in der bundesrepublikanischen Geschichte hinterlässt? Oder wird es ihm gehen wie Olaf Scholz? Eine Amtszeit, vielleicht auch eine verkürzte, eine Fußnote der Geschichte. Was wird bleiben von Friedrich Merz? Was erwartet uns von seiner Kanzlerschaft?
Wie gesagt, also wenn es ihm gelingt, diesen frei gewordenen Platz des Leaders of the Free World zu besetzen, glaubwürdig und auch mit zum Beispiel Unterstützung für die Ukraine zu unterlegen, also materiell zu unterlegen, wenn ihm das gelingt, dass die europäische Verteidigung, ist ja eine Idee von Adenauer, die er dann zu den Akten legen musste, wenn es gelingt, eine europäische Verteidigung zu organisieren und die NATO zu europäisieren, das wäre, glaube ich, schon, also das würde man sich schon merken.
Das heißt, also Sie glauben auch, jetzt mal, das eine ist der Fußabdruck, den er hinterlässt, aber wird er 2029 wiedergewählt? Wird das eine Kanzlerschaft, die über eine Periode hinausgeht? Will er das überhaupt? Er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste.
Das habe ich mich auch gefragt, weil er ja 69 Jahre alt ist und wirklich sehr, sehr, sehr gerne Zeit mit seinen Enkeln verbringt und so. Also der hat ein Privatleben, das ihm was wert ist. Ich glaube aber schon, also wenn das jetzt eine erfolgreiche Kanzlerschaft wird, dann würde ich schon sagen, dass der auch eine zweite Runde drehen will.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, liebe Frau Lau. Und ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, Ihr Buch zu kaufen und zu lesen, Friedrich Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte, gerade erschienen. Es hat gut 300 Seiten und ich habe jede Seite davon mit großem Gewinn gelesen. Sehr, sehr spannendes, lesenswertes Buch.
Ach, das freut mich.
Auch für Nicht-Konservative. Wirklich tolle, tolle Lektüre.
Toll, freut
mich. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Und das war die 12. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und noch mehr, wenn Sie ihn auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-r21.de. Dort finden Sie übrigens auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Freue mich aufs nächste Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Bis dahin, alles Gute, Ihr Martin Hagen.